Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich glaube, Alexander Klar hat sich des Diebstahls strafbar gemacht.
Was?
Ja, denn das Bild, was du heute mitgebracht hast, lieber Alexander, wir haben ja gesagt, du bringst doch eigentlich Bilder aus deiner Kunsthalle mit, richtig?
Ja.
Und ich würde jetzt, also dieses Bild habe ich doch, und jetzt werde ich mich nämlich zum ersten Mal als Kunstkenner outen, für einen bestimmten ganz, ganz kleinen Bereich. Gefühlt habe ich dieses Bild gesehen in einer Kirche in Weimar.
So. Das ist nicht unwahrscheinlich.
Aber wieso ist es doch bei euch? Ist es eine Kopie?
Nee. Es stammt aber aus einer Malwerkstatt, die zu den ersten fast industriell vorgehenden, nein, das ist falsch, aber Vervielfältigung war da im Schwange.
Genau. Und man sieht es auch, dieser Pinselstrich, diese Art und Weise, wenn man wie ich seiner Frau den Heiratsantrag in Weimar gemacht hat. Und eigentlich wollte ich das in Goethes Wohnhaus machen übrigens. Und ja, ich hatte den Ring in der hinteren Hosentasche und wollte ihn gerade rausziehen. Und in dem Moment geht die Tür auf und eine japanische Reisegruppe kommt rein. Und da war das Ganze natürlich, das wäre natürlich stell dir vor, du kannst als erzählen, ich habe den Antrag bei Goethe zu Hause bekommen, beziehungsweise ich habe ihn da gemacht so. Und es hätte ja auch noch andere tolle, wir hatten ja auch irgendwie bei Schiller im Haus oder sonst was, aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Am Ende habe ich den Antrag im Hotel gegenüber von Goethes Wohnhaus gemacht. Aber egal, was ich damit sagen wollte. Und da
du wolltest nicht warten, bis die Gruppe durch ist, offensichtlich.
Ich war dann so aufgeregt. Ist egal. Und auf jeden Fall natürlich, wenn man in Weimar viel unterwegs ist und Weimar ja überbordend an prominenten Persönlichkeiten und Künstlern, dann stößt man auch auf den Maler hier. Und davon gibt es ja irgendwie offensichtlich 2. Das kriege ich, also Lukas Cranach der Ältere, Lukas Cranach der Jüngere. Es ist, genau. ist es so ein typischer Cranach-Style, ne? Und zwar Cranach malt oder malt gern. Was sind das? Also ich beschreibe das Bild mal. Es ist ein Bild, das aus 3 Bildern besteht.
Ein Triptychon.
Ein Triptychon, wobei ein Teil dieses Triptychons ist etwas größer. Der mittlere Teil ist so mehr oder weniger quadratisch und da gibt es rechts und links 2 längliche Hochformate, wie wir Journalisten sagen würden. Und auf denen sind 3 Herren zu sehen. Ein Herr guckt von rechts außen in die Mitte, der andere guckt von links außen in die Mitte und der in der Mitte guckt uns mehr oder weniger so ein bisschen an. Die haben alle so die Gesichter, das finde ich ja bei, andersrum, ich finde es ja bei Cranach so, dass diese Gesichter dieser Männer eigentlich immer gleich aussehen. Ich habe immer das Gefühl, er hat ein und dieselbe Person gemalt. Die sehen immer alle gleich aus. Die haben so schwarze Hüte auf. Das sind wahrscheinlich auch alles Pfarrer, mehr oder weniger. Ja, das sind alles Pfarrer. Der rechts hat keinen Hut auf. Rechts hat keinen Hut, die anderen haben Hüte auf. Dann haben sie so einen Pelzumhang um. Dann haben sie diese wie heißt das, diese weiße, das weiß ich mir nicht, das, wie heißt das denn? Hilf mir, was die anderen.
Das sind Hemden, die am Kragen Hemden. Verziert sind, hätte ich mal gesagt.
Okay, das sind weiße Hemden, die am Kragen verziert sind. Ja, also Porträts offensichtlich von Pastoren, von Pfarrern. Und darunter sind Inschriften, die ich nicht entziffern kann. Und rechts ist das Wappen von Thüringen, wenn mich nicht alles täuscht.
Sehr gut.
So, und das ist so, es sieht aus wie so ein.
Ja, Thüringen, naja, okay.
Oder ist es Thüringen?
Nein, nicht ganz, aber ist ein Wappen.
Warum ist es nicht Thüringen? Nee, es ist nicht Thüringen.
Wir sind nicht in Weimar.
Wir sind nicht in Weimar, okay. Also in Sachsen, okay. Ich kriege die Wappen durcheinander. Oh, peinlich. Okay. Und ja, das ist das, was ich sehe. Und hinter dem Mann in der Mitte, in dem Pfarrer, da sieht man dann noch. So eine Landschaft, ne? Also so ein bisschen Wasser, bisschen Weide, wie so ein, wer das Vorland in Wiek auf Föhr kennt für die Norddeutschen. So ähnlich sieht es da aus, wenn man sich da auf den Deich stellt und dann So hinter sieht man so eine Mischung aus Wasser und ja. Aber es ist auf jeden Fall Kranach. Und du hast es gerade erzählt, das ist auch in Weimar immer ein Riesenthema. Richtige, von wegen, wo Lukas Kranach der Ältere oder die Jüngere draufsteht, das muss nicht von Lukas Kranach gemalt worden sein. Das ist praktisch wie so
eine Werkstatt.
Eine Werkstatt.
Eine Werkstatt. Ja, ja, also schön beschrieben. Ich kann ein bisschen präzisieren. Also es, tatsächlich könnte man glauben, dass es Pfarrer sind, weil alle haben ihre Hände in einer Form von Faltung, die wir heute von Pfarrern kennen. Tatsächlich handelt es sich aber um drei Kurfürsten von Sachsen, und zwar drei nacheinander regiert haben. Das ist Friedrich der Weise, das ist links, der älteste von den drei, der Ernst guckt. In der Mitte ist Johann der Beständige, der hat das größte Bildfeld. Und rechts ist Johann Friedrich der Großmütige. Die drei folgten aufeinander und sie sind, wen wundert's, tatsächlich wie auch Kranach, und das ist das Thema heute, dem Protestantismus verpflichtet, dem lutherischen Glauben. 1532 ist dann quasi die Reformation da endgültig eingeführt worden. Vorhin war das so on and off. Kranach ist luthernah, auch Porträtist. Und tatsächlich ist es so, die haben arbeitsteilig in ihrer Werkstatt waren sie unterwegs. Also der Jüngere war auch in der Werkstatt des Älteren tätig und da waren noch andere Leute mit dabei.
Der Jüngere, um es zu verstehen, der Jüngere ist einfach der Sohn.
Der Jüngere ist der Sohn.
Ja.
Der Jüngere ist der Sohn.
Hätte ja auch der Bruder sein können, der genauso heißt, ne? Und nur 10 Jahre jünger ist oder 5.
Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich bringe das auch mal mit den Holbeins durcheinander, deswegen muss ich jetzt mal kurz überlegen. Aber worauf ich ziele heute ist, das hatte ich ja letztes Mal angekündigt, eine andere Form. Wir sind ja auf dem großen Thema Querdenken und wir versuchen das ja quasi der sich selbst so nennende Bewegung wieder zu entreißen. Und ich wollte das diesmal tun über den Begriff des Protests, aus dem der Protestantismus ja seinen Namen schöpft. Und vielleicht dazu ein kleines bisschen Fachwissen hilft. Die Protestation, das war ein Terminus technicus, da konnte man nämlich auf Reichstagen etwas einreichen, was früher Gravamina hieß, nämlich Beschwerden. Und über so eine Protestation konnte man eben bewirken, dass sich der Herrscher, der Kaiser damit beschäftigen muss. Ich weiß nicht, ob man Protestationen auch dann in niedrigeren Institutionen, also bei Kurfürsten anbringen konnte. Wahrscheinlich dann später schon. Und daraus ist geboren der protestantische Glaube, denn wie wir alle wissen, ist ja Luther dann irgendwann auf dem Reichstag unterwegs gewesen. Und diese ganzen Fürsten leben, das ist die erste Generation von Fürsten, die dem Protestantismus überhaupt erst, sag mal, diesen plötzlichen Siegeszug bescheren. Also 1525, das weiß ich zufällig, weil ich in der Nähe lang gelebt habe, hat sich Nürnberg zum Protestantismus bekannt. Das ist die Zeit Karls des V. von Habsburg, der verzweifelt ankämpft gegen die Zerstörung seines katholischen Glaubens. Und in Deutschland ist also höchste Aufregung. Diese Protestanten richten sich natürlich jetzt nicht nur für den Glauben von Luther, sondern auch gegen ihren Kaiser. Das heißt, wir haben hier höchstes Maß an Unruhe. Und ich frage mich halt, ob wir heute mal ein bisschen durch dieses Bild gehen können und uns die Konstruktivität dieses Protestantismus angucken wollen. Das war ja auch das Thema das letzte Mal. Also
was heißt die Konstruktivität des, weil diese Bilder sind ja eher so Bilder, das wirken ja jetzt ja nicht so wie, die wirken entschlossen, die Männer, die da porträtiert sind, aber die wirken jetzt nicht wie Protestler, die wirken so ein bisschen wie Establishment, aber wahrscheinlich absolut aus der heutigen Sicht.
Ja, die sind
Establishment. Die sind auch Establishment aus der Sicht natürlich, ja klar.
Kurfürsten, wir erinnern uns, das sind diese Männer waren das immer, die den Kaiser gewählt haben. Und wir erinnern uns möglicherweise auch noch aus unserem Geschichtsunterricht, dass Karl der V. wurde nur gewählt, weil der wie ein Irrsinniger bestochen hat. Der hat ja, was er nur an Gold aus den ersten Goldabzügen im Inka-Reich nach Europa bekam, hat er verwendet, um sich zum Kaiser wählen zu lassen und hat die deutschen Kurfürsten mit, wie hat es in irgendeinem Film, in der Fernsehserie, der hat die zugeschissen mit Gold. Und das heißt, das waren auch noch reiche Herren. Und aus Undank sind sie dann auch noch später übergelaufen zum Protestantismus. Und die drei sind vor ihren Landen abgebildet. Denn das, was du vorhin beschrieben hast, als die Gegend vor Wyk auf Föhr, ist natürlich Sachsen. Und wir blicken wahrscheinlich auf die Elbe, würde ich mal annehmen.
Das war ja nur, damit die Leute im Norden, wer im Norden das kennt, der war so ein, es ist natürlich ja, die Elbe ist auch ein gutes Beispiel.
Für Wyk auf Föhr, muss ich sagen, ist aber ordentlich viel Burg auf der rechten Seite von Johann dem Beständigen. Das ist ja
das ist ja Stadt. So klein, das stimmt. Das ist ja, ja so klein.
Aber es ist eine, ja, aber wenn man vor dem Bild selber steht, hat man, blickt man aus der Vogelperspektive auf ein offensichtlich weites und in der Architektur auch sehr glückliches Land. Und es ist eine schön verzierte Dachlandschaft. Das ist also jetzt keine Wehrburg.
Warum ist der so viel größer als die anderen?
Ja, so ein Triptychon ist ganz pragmatisch zu handhaben. Die beiden Flügel, wenn du zuklappst, sind beide halb so groß wie das genau. In der Mitte.
Aber ist, auch, ist ja ein Aus-, also, was du nie ernst verstanden hast, ja?
Der Auftraggeber ist der Mann rechts mit dem sächsischen Wappen, müsste ich jetzt mal vermuten, liegt nahe. Warum der sich nicht in die Mitte gemacht hat, ist mir nicht ganz klar. Das könnte mit der Leserichtung zu tun haben, denn dieses Bild, die Anhäufung der drei Kurfürsten, ist natürlich auch so eine Art Legitimation. Das war damals sehr wichtig, denn der Kaiser stellte natürlich, wo er nur konnte, die Rechtmäßigkeit derer Entscheidung in Frage. Und eine Möglichkeit, das zu konterkarieren, war, sich in eine Reihe zu stellen. Und da hat der Rechte seine beiden venerablen Vorgänger mit aufgelistet, aufgeführt, in seinem Tun gegen den Willen des Kaisers. Das hat ihm natürlich nochmal Gewicht verschafft.
Und er hat, deshalb fällt er sofort auf, keine Mütze auf.
Er hat keine Mütze auf, er ist der Jüngste.
Keine Hut.
Nein, die drei sind auch quasi nebeneinander, als würden sie zeitlich nebeneinander liegen. Die waren natürlich Nachfolger zueinander. Dieser Podcast unterhält sich ja über Bilder auf so mehr Parlando. Wäre das jetzt ein Bildungspodcast, hätte ich natürlich auch den Text drunter lesen müssen. Dieses Bild ist ja fast zu einem Drittel unten mit einer Textfläche belegt. Und ich nehme mal an, das sind auch jeweils Texte, die sich auf die Männer darüber beziehen. Wahrscheinlich sind diese Texte auch so ein bisschen beschreibend, was ihre Herrschaft betrifft. Also diese Kombination Bild und Text ist ja eine sehr neue Sache. Auch das zeigt so ein bisschen auf einen Wesenszug des Protestantischen. Wir Protestanten glauben ja dem Wort mehr als dem Bild. Was der Grund dafür ist, dass ich öfter schon in Rom stand und dachte, vielleicht sollte ich mich umtaufen lassen, weil wahrscheinlich bin ich im Herzen Katholik. Ich bin ja mehr Bild als Textmensch, wobei das stimmt nicht. Ich lese natürlich gern und schreibe auch gern. Insofern bin ich wahrscheinlich beides und passe in beides nicht rein.
Aber was war jetzt das Prinzip dieses Bildes? Inwieweit drückt das Protest aus?
Es drückt nicht Protest aus, sondern ich wollte sagen, die Protestanten, geboren aus dem technischen Wort Protestation, heute ist Protest ja ganz breit gefächert und sagt, ich protestiere gegen irgendetwas. Die Protestanten haben es geschafft, das in ein was Positives zu kehren und zu sagen, also Protestantismus heißt, sich zu etwas zu bekennen und nicht gegen etwas zu bekennen. Mhm. Das ist ja das zweite Problem, was wir heute haben. Wir haben wahnsinnig viele Menschen, die sich gegen etwas bekennen, auch Parteien, und damit eine ganze Weile durchkommen. Das ist ja, glaube ich, auch im Bundestag so ein bisschen. Es gibt eine Partei, die man eher als destruktiver wahrnimmt und andere Parteien als konstruktiver. Und konstruktiv ist blöd, weil das ist nicht so sexy wie destruktiv. Und
dagegen sein ist einfacher einfach, ne? Ich bin dagegen. Wenn du sagst, okay, wenn du fragst, was musst du anders machen, ist natürlich klar. Das hat ja Martin Luther dann gesagt, dass er nicht nur gegen ist, sondern dass er auch.
Genau. Und die Sexiness von ich bin dagegen ist weitaus höher, als wenn man jetzt erstmal anfängt zu agieren und für etwas ist, dann wird es auf einmal in die Fadenregion von Kompromiss entführt, von man muss hier irgendwie. Also damit leben ja Beamte ganz stark, die müssen, das wird in kühler Rationalität wird etwas abgewogen und wird dann für so und so befunden. Und dann kommen Politiker und müssen es verkaufen, und um es verkaufen zu können, müssen sie dem ganzen Emotionen hinzufügen. Und also das rein Rationale ist in der Breite der Gesellschaft nahezu unverkäuflich. Alles Rationale muss mit was Emotionalem versehen werden, um verkäuflich zu werden, um angenommen zu werden.
Wer hat das mal gesagt? Das war interessant. Ich überlege, wer das gesagt hat. Irgendein Wissenschaftler, mit dem ich mal gesprochen habe, hat gesagt, Information ohne Emotion kann der Mensch nicht aufnehmen.
Ja, das
geht nicht. Das ist für Mathematiker jetzt eine schlechte Nachricht, aber das ist ja genau das, was du eben beschrieben hast, oder?
Ich glaube, auch Mathematiker finden Emotionen in bestimmten Dingen, wir vielleicht nicht, aber das ist genau das. Der Mensch, also das ist ja, wie soll ich sagen, du nimmst Botschaften mit, die du auf dich beziehst, viel einfacher auf als Botschaften, mit denen du nicht in irgendeine Verbindung trittst. Und das ist natürlich je nach, sag mal, Auffassungsgabe und Intellekt ganz unterschiedlich. Aber die Mehrzahl, also auch Menschen, die sich für schlau halten, sind, glaube ich, immer anfälliger für emotionale Appelle. Deswegen guckt man auch drauf, wie performt denn so ein Politiker? Was bleibt in Erinnerung? Die drei emotionalen Ausraster oder die Momente, wo etwas runtergebrochen werden kann auf einen Moment des Gefühls, der ich glaube, dein derzeitiges Hauptthema ist ein Kanzler, der nicht als eine Gefühlsbestie wahrgenommen wird. Und ja. Ich lese jetzt schon überall, was macht der eigentlich? Na, ich würde mal annehmen, der arbeitet wie ein Besessener, genau, und hat sich nicht mit dem Verkaufen dessen beschäftigt. Jetzt sagt natürlich so der Spin-Doktor in mir, oh, der sollte schnell anfangen zu verkaufen, weil irgendwann wird er nicht mehr arbeiten können, weil aufgelebt. Das muss man wahrscheinlich als Politiker immer noch mitbedenken. Damn, ich muss alle 2 Wochen sollte ich mein Gesicht an die Oberfläche strecken, damit die Leute mich sehen und das Gefühl haben, er kümmert sich noch um uns.
Ja, das hat Kevin Kühnert gerade in einem Podcast schön gesagt. Er hat gesagt, es gibt ja diesen schönen Satz von Olaf Scholz: Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Und Kevin Kühnert hat gesagt, er hätte nicht gesagt, wer bei mir Führung bestellt, bekommt einen Lautsprecher. So, ja, aber, du hast natürlich recht. Also genau das mache ich. Glaube auch, dass der sehr viel arbeitet im Hintergrund. Aber man natürlich, in dem Moment, wo Menschen verschwinden und man sie nicht mehr sieht, denkt man, was machen die eigentlich? Das ist irgendwie natürlich ein bisschen böse. Wir kommen von Lukas Cranach, aber wir müssen...
Nein, wir können sofort wieder zurückkehren. Die drei Herren haben sich von ihm darstellen lassen, unten mit der quasi verschriftlichten Form ihrer Herrschaftsziele, vielleicht Dogmen. Und oben siehst du sie erstmal in ihrer Gestalt. Sie stehen in ihrer Gestalt für etwas. Und dahinter sozusagen zur Verbildlichung, dass das gut ist, dieses blühende Land, das sind übrigens die Regionen, die auch Herr Kohl schon als blühend beschrieben hat, oder der Eins. Also dieses Bild überzeugt dich als Betrachterin, dass dieses Land gut regiert wird von den freundlichen, würdigen drei Herren, und zum Zeugnis dessen siehst du im Hintergrund, ja richtig, das ist das Land, was ich gerade durchmessen habe, das ist grün, da ist ein Fluss durch und es gibt schöne Städte. Also das ist der Verkaufserfolg, den Cranach dem Protestantismus hat bieten können. Die Maler um diesen Kreis herum haben die Bildformeln geschaffen, dass neben der rationalen Erkenntnis, die viele Fürsten und Untertanen damals auch hatten, nämlich der katholische Glaube saugt unser Land aus, denn es geht alles nach Rom, es geht alles in Hände, die nicht bei uns sind. Der Protestantismus war ja auch die Gewähr dafür, dass man Entscheidungsautonomie hat in Deutschland, indem man sie dem Papst quasi abzieht. Luther bot die einmalige Möglichkeit für viele Regierende zu sagen, nee, wir sehen unser Heil nicht in Rom, wir sehen unser Heil hier und wir müssen das spirituell abkoppeln. Und die Bilder dafür, die dann auch noch in Kupferstichen und in Drucken immens weit verbreitet wurde, die hat die Cranach-Werkstatt.
Und deshalb ist es auch gar nichts Verwerfliches, dass es Lukas Cranach der Ältere eben nicht alle diese Bilder selbst gemalt hat, sondern weiß man, wie viele Leute für den gearbeitet haben?
Ich weiß es nicht, Mann wird es bestimmt wissen, aber er hat natürlich er ist Konzeptkünstler sozusagen, er hat die Bildformel erfunden. Du erkennst Cranach natürlich, weil die auch so unglaublich präzise Bildformeln sind. Von den Akten, die nackten Frauen der Landschaft mit Amoretten hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Wir hatten unseren Cranach, wo die ich weiß gar nicht, wann hatten wir das? Das ist schon eine Weile zurück, aber das ist, hast du ja vorhin selber gesagt, Cranach erkennst du sofort.
Sofort.
Das hat übrigens auch mit dieser sehr scharfen Gegenüberstellung von das Individuum sehr in den Vordergrund gerückt. Diese drei Herren sind uns wirklich direkt vor die Nase gesetzt, ganz präzise, auch gerade brutal präzise. Die sind ja nicht besonders schön gemalt mit ihren, keine Ahnung, Pfannkuchengesichtern, zerquollen, zerbärtet. Also,
und sehr ernst. Fast schon so, dass man drüber lachen muss, weil ich meine, der rechts und der in der Mitte, die gucken auch so ein bisschen, also so, als würde man sie nicht ernst nehmen können.
Aber gleichzeitig aus dem Leben gegriffen. Du hast schon drei Charaktere vor dir. Man hat das Gefühl, man kennt die gleich. Also ganz toll gemalt. Das ist ja das nächste Mal, dass diese Form von brutaler Präzision erreicht wird, ist in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in der sogenannten neuen Sachlichkeit. Also die Dix vor allem und Gross, na Gross weniger, aber so die ganzen Male der 20er Jahre haben sich hier orientiert dran, in dieser sehr scharfen Gegenüberstellung von Vordergrund und Hintergrund. In den 20er Jahren wurde halt dann keine Landschaft im Hintergrund gemalt oder jedenfalls höchstens so als eine Art Spiel mit dem Vorbild. Und was der Cranach eben tut, ist, die drei Herren unterhalten sich fast mit uns und es wird ganz, ganz bildlich, was er sagen will. Nämlich gute Regierung unter protestantenfreundlichen Herrschern, blühende Landschaften, Sicherheit, Reichtum, denn das Bild im goldenen Rahmen, auch die Schrift unten auf Gold, wie so diese, diese Bullen, auf die man geschrieben hat. Also all das ist preziös durchdacht. Auch wieder der Scholz-Effekt, das sind drei Herren, die du trauen kannst, die wissen, was sie tun.
Und das Interessante, der Kranach-Effekt ist der, er muss ja so praktisch Stilelemente definieren, damit er, damit andere Leute für ihn malen können, ne? Also er muss sagen, das genau. Und das und das ist typisch für Kranach. Und dann ist es, weiß man eigentlich, hat er denn überhaupt noch selber gemalt oder hat er immer nur gesagt, ja. Mach so, ja schon?
Nein, nein, der hat, also der hat oftmals das Bild angelegt. Der Meister war meistens zuständig für die wirklich wichtigen Elemente, Gesichter. Also den Pelz, den durfte ein ranghöherer Assistent malen. Pelz war natürlich auch wichtig, weil die Stofflichkeit musste gut gemalt werden. Das Hemd haben wahrscheinlich auch dann eher juniorischere Künstler gemalt. Also Kranach selber ging an die Gesamtkomposition. Der hat gesagt, also da sitzt der Mann im Bild, hier ist der Horizont. Wobei auch das, da gibt es mal so geistige Vorgaben, ich weiß jetzt nicht, ob hier der goldene Schnitt eine Rolle gespielt hat, der Horizont ist sehr hoch gelegt, was dazu führt, dass du das Gefühl hast, du schwebst sehr weit oben und blickst sehr weit und die drei Herren, die da vorne sitzen und ihre Arme auf die Brüstung dieser Schrift setzen, die sind so in dieses Bild rein montiert, dass es eigentlich gar keinen Zusammenhang geben könnte, aber der ist dann ganz geschickt hergestellt, denn rechts, der Johann Friedrich der Großmütige, ist vor diesem Felsen gemalt, der bringt uns dann, unser Blick wird über ihn und diesen Fels dahinter wieder in das Bild hineingeführt. Also es gibt so eine Art, in anderen Bildern sind so Schlangenlinien von Wegen, die einen reinführt. Hier ist es der Fels, der vermittelt zwischen diesem ganz starken Vordergrund und dem Mittelgrund und Hintergrund, wobei einen richtigen Mittelgrund gibt es hier eigentlich gar nicht.
Also ein bisschen ist es jetzt ganz gehässiger Vergleich. Erinnert mich das, als meine Mutter mal eine neue Hüfte bekommen hat und sie den Arzt fragte, natürlich voller Sorge, wie oft machen Sie das eigentlich? Und der Arzt sagte dann ja so 12, 13 Mal. Und da sagt meine Mutter, boah, das ist ja viel, 12, 13 Hüften pro Woche. Und der Arzt sagte, nein, nein, am Tag. So, verstehst du? Und es ist also, dieser Arzt wurde nur von Hüfte zu Hüfte geschoben. Ein anderer hatte schon aufgemacht, weißt du? Genau. Und der hat nur die Hüfte reingeschoben. Und wieder zugemacht. Das ist Lukas Kranachs. Das ist das Kranach-Prinzip.
Genau, genau.
Und das macht man, weil man so viele Aufträge hat oder weil man so viel Geld verdienen will oder weil es so wichtig ist.
Man hat die Bildformel gefunden, die eingeschlagen hat. Also es wurde sich gerissen um Bilder. Ich meine, wir haben hier die allerhöchsten Auftraggeber, die Deutschland zu bieten hat. Also darüber thront nur noch der Kaiser und der wird einen Teufel getan haben, sich vom Kranach malen zu lassen. Der hat sich bei guten Katholischen, der hat sich von Tizian malen lassen, der das nochmal anders gemacht hat. Leider haben wir kein Tizian-Porträt von Karl V. Das würde natürlich einen unglaublichen Spaß machen, das jetzt nebeneinander. Müssen wir in Prado.
Also er war, man kann sagen, Kranach war sozusagen der Maler der Protestanten, der wichtigen Protestanten. Und wenn man als Protestant was auf sich hielt, ist man zu Kranach, haben sich von Kranach mehr malen lassen.
Genau, weil also hier auch die Sachsen und also gerade so in Mitteldeutschland, das ging ratzfatz, dass man sich zum Protestantismus bekannt hat. Ich bin leider nicht im Bilde, wann Hamburg so weit war, aber die sind ja auch mit Werf dann irgendwann beigetreten.
Oh Gott, müsste der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts eigentlich wissen, ne? Auswendig nicht.
Ich besorge meine hamburgische Geschichte. Also ich habe jetzt da gerade kein Gefühl dafür, was mir ein bisschen peinlich ist. Nürnberg wüsste ich, aber nicht Hamburg. Oh Gott, jetzt gibt's wieder Zuschriften. Hoffentlich in Form von Büchern, bitte. Also der Kranach war der Mann, der Mann der Zeit für Malerei, für die Sache des Protestantismus, würde ich das jetzt mal nennen. Jetzt muss man sagen, er war halt eben auch Hofmaler und es fühlte sich halt auch, dass die Höfe sich gerade dazu bekannten. Es ist auch eine Spur von erster nationaler Einigung in Deutschland, denn das fügte die ganzen Deutschsprachigen zusammen. Da widersprachen nur natürlich die Gebiete, die von einem kirchlichen Fürsten regiert wurden. Also Münster hatte natürlich keinen Bock auf Protestantismus, da wurde katholisch regiert. Aber das ist der Mann, den die Herrscher gefragt haben und der hat ihnen die Bildformel geliefert.
Weil er so bekannt ist, sind die Bilder dann besonders wertvoll oder sind sie nicht so wertvoll, weil es so viele davon gibt?
Wertvoll im Sinne von Geld ist, glaube ich, vielleicht jetzt erstmal nicht, was du gefragt hast, weil Kranachs
gibt es ja deswegen. Wertvoll als Besitz für ein Museum, das meinte ich jetzt. Also
dieses Bild finde ich, also die sind wertvoll, weil Kranach einfach eine der ganz großen Namen, also der würde, glaube ich, zu der Reihe von Namen einfallen, wenn man sagt, nenn mir bitte 20 berühmte Künstler.
Absolut.
Ich glaube, Kranach würde dir auch einfallen.
Hätte ich schon mal Lukas Kranach der Ältere und Lukas Kranach der Jüngere.
Hast du schon mal zwei abgearbeitet, genau. Also, ich glaube, in Deutschland ist der Wert dessen, das ist schon eine Bildkunst, die sich eben gegen die katholische Malerei, es gibt ja dann später die Gegenreformation, den Barock, das Barock, der Barock, gibt es beides. Die römische Kunst dreht sich dann irgendwann um. Dann gibt es das Tridentinische Konzil, das dann sich speziell der Bildsprache zuwendet, die man als Katholik dann, und dann kommt Bernini, den wir auch haben. Und das ist diese Überwältigungsstrategie. Als ich vorhin erzählte, dass ich unschlüssig war, ob ich nicht vielleicht mal Katholik werden sollte, dann war das natürlich in Rom vor dem Petersdom. Und wenn du zwischen Berninis Kolonnaden stehst, die dich so herrlich umarmen, und wenn du diese ganze Wucht und Pracht siehst, dann fällt es dir auch als Protestant schwer zu maulen. Also das ist schon, ist unser Geld natürlich, aber...
Ging mir auch so. Weißt du was? Ich staune ja immer, wen ihr alles so in der Kunsthalle habt. Vielleicht jetzt nochmal einen großen Namen beim nächsten Mal, wo ich denke, den haben wir noch nicht. Vielleicht haben wir noch irgendeinen großen Namen, wo ich dann sage, was?
Das muss ich mal gucken, was wir schon hatten und nicht. Haben wir schon 100 Folgen gehabt?
Also ja, ich glaube, wir kommen in die Richtung zumindest. Wir wissen das immer nicht.
Ich guck mal in meine Liste und dann kriegst du nächste Woche einen Namen, den du nicht hattest. Es wird mir schon einer noch begegnen. Also sie waren schon sehr gut, finde ich. Wir haben jetzt sehr viel, wir haben ja auch von vielen Künstlern und Künstlerinnen 2, 3, 4, 5 und 10 Sachen. Insofern haben wir auch schon ein paar Doppelungen gehabt. Okay, ich nehme das als Auftrag mit. Das heißt, ein Name, wo du sagst, was über den oder die haben wir noch nicht gesprochen.
Den habt ihr, also auch dieses Gefühl. Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss. Bis
nächste Woche.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yes. Oh.
Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.